Bevor es losgeht, ihr seid ja von uns, was Interessenskonflikte anbetrifft, maximale Transparenz gewöhnt. Deshalb hier ein kurzer Hinweis. Amboss hat ein eigenes KI-Tool, den sogenannten AI-Mod, der in der heutigen Folge kurz zur Sprache kommt. Und Amboss bringt selbst eine Fortbildung zum Thema KI-Kompetenz heraus. Und genau deswegen möchte ich euch hier auch transparent darauf hinweisen, dass potenziell ein Interessenskonflikt besteht. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören.
Ich wollte verstehen, wie denken Ärztinnen und Ärzte über das Thema künstliche Intelligenz? Ist das eine Angst? Ist das eine Sorge? Oder stecken da möglicherweise Wünsche hinter, die wir noch nicht so erfüllen können? Die Frage ist immer, wie viele nutzen es offiziell und wie viel inoffiziell? Also diese offizielle Zahl von 50%, wie du sagst, ich glaube, es sind mittlerweile weit mehr. Das, was ich mit meinem Arbeitgeber auf jeden Fall klären müsste, ist, gibt es offiziell freigegebene Tools? Wo werden die Daten verarbeitet, die wir hier eingeben? Gibt es Tools, die schon integriert sind in unser System?
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute zum Thema KI-Kompetenz für Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Patricia, selbst Ärztin vom Hintergrund und verantwortlich für den Bereich klinische Innovation bei Amboss und begrüße euch ganz herzlich zu Teil 2 unserer AI-Podcast-Trilogie. Teil 1 ist Anfang April erschienen. Falls ihr den verpasst habt, hört auch gerne da einmal rein. Hand aufs Herz, wie kompetent fühlst du dich im Umgang mit KI im Klinikalltag? Darf man eigentlich einen geschwärzten Arztbrief in ChatGPT hochladen oder einen Hautbefund? Und wer haftet eigentlich, wenn die KI einen Fehler macht? Welche KI kann ich im Klinikalltag guten Gewissens einsetzen? Worauf muss ich hier achten? Genau solche Fragen bekommt meine heutige Interviewpartnerin nicht nur von mir gestellt, sondern auch häufig von anderen Ärztinnen und Ärzten. Sie arbeitet nämlich an einer spannenden Schnittstelle. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Notfallmedizin auf der einen Seite, hat sich aber auch im Bereich AI in Healthcare in Harvard weitergebildet und mit X-Medical ihr eigenes Unternehmen gegründet, das nämlich genau Ärztinnen und Ärzte im Umgang mit KI schult. Im Moment arbeiten wir gemeinsam mit ihr an einer Amboss-Online-Fortbildung zur Stärkung der ärztlichen KI-Kompetenz. Dr. Nada Abedin von Beuys ist heute hier. Herzlich willkommen, liebe Nada. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Nada, du bist ja Ärztin und bist durch viele Länder der Welt gereist, um dir auch KI-Systeme in den unterschiedlichsten Gesundheitssystemen anzuschauen. Was fasziniert dich generell so an dem Thema KI in der Medizin?
KI ist ein super spannendes Thema. Wir sehen hier eine technologische Entwicklung, die letztlich vor keiner Industrie mehr Halt macht, auch nicht vor der Medizin. Und anders als andere technologische Entwicklungen in der Vergangenheit, wo wir immer noch mit Faxgeräten gearbeitet haben und teilweise mit Papierakten, ist das jetzt etwas, was wirklich jeder in seinem Alltag fühlen kann. Es ist eine Technologie, die uns ermöglicht, schneller zu arbeiten, effizienter zu arbeiten, bessere Medizin zu machen und am Ende tatsächlich auch möglicherweise menschlicher zu werden in unseren Behandlungen. Und gleichzeitig fordert uns das Ganze enorm heraus. Es ist niemand so richtig vorbereitet. Und normalerweise ist das so, bevor ein Medizinprodukt wirklich auf den Markt kommt, gibt es langjährige Studien, Schulungen und so weiter. Und das fehlt uns aktuell noch. Und das führt einerseits zu Unsicherheit, andererseits zu falscher und teilweise ungeschulter Anwendung. Mich selbst hat tatsächlich eine klinische Herausforderung zu künstlicher Intelligenz geführt. Und da ging es nicht um inhaltliche Fragen, sondern um operative Prozesse, wo ich gedacht habe, KI kann uns da entlasten und zu mehr Patientensicherheit führen. Und das hat letztlich dazu geführt, dass ich tiefer ins Thema reingeschaut habe und damals dann auch ins Ausland gegangen bin, um zu sehen, wie sieht's denn in anderen Ländern aus und was denken Ärztinnen und Ärzte in anderen Teilen der Welt über das Thema.
In welchen Ländern warst du denn überall?
Also ich war für mehrere Monate im Ausland mit einem Stipendium und war da in den USA in verschiedenen Kliniken unterwegs, sowohl auf der West- als auch auf der Ostküste. Habe da viele Ärztinnen und Ärzte gefragt, was sie über das Thema denken und war sehr erstaunt über die Rückmeldungen. Da gab es zum einen Teil natürlich diejenigen, die sehr begeistert waren über das Thema und sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. In größeren Hubs, muss man sagen, mit wissenschaftlicher Anbindung. Aber in der Klinik gab es eben auch diejenigen, die sehr große Angst davor hatten und gesagt haben, sie möchten sich gar nicht damit auseinandersetzen, weil KI nur entwickelt wird, um ihnen die Jobs wegzunehmen. Da war also eine reale Angst, dass KI nur entwickelt wird, um uns Ärztinnen und Ärzte zu ersetzen. Das glaube ich übrigens nicht. Ich war dann noch in den Emiraten unterwegs und da habe ich was ganz anderes erlebt. Da war eine sehr große Offenheit dafür da und das nicht nur auf ärztlicher Ebene, sondern auch in den regulatorischen Apparaten, wo eine große Offenheit dafür da war, die Regulatorik eben so anzupassen, dass man gewisse Entwicklungen und gewisse Modelle, Prozesse und so weiter mit KI optimieren kann und dann eben auch die Regulatorik entsprechend anpasst. Das habe ich so weder in Deutschland noch in den USA erlebt.
Über Regulatorik lass uns dann auch gleich da nochmal näher eintauchen. Gab es denn auf deinen Reisen eine besondere Erfahrung oder einen Moment, der dich überrascht hat oder irgendetwas besonders in dir ausgelöst hat?
Tatsächlich war das vor allem die große Diskrepanz. Dieses sehr starke Gefühl von, uns werden die Jobs weggenommen und wir sollen ersetzt werden. Auf der einen Seite bis hin zu, KI kann uns niemals ersetzen und wird es niemals in die Klinik schaffen, weil wir viel besser sind, als KI jemals sein könnte. Und das hat mich eben angetrieben, mich intensiver damit zu befassen und zu schauen, woher kommen denn diese Ängste, woher kommen diese Sorgen, was treibt das Ganze und wie können wir möglicherweise daran arbeiten, dass wir das in etwas Positives umwandeln und unsere Energie eben dafür nutzen, das Ganze mitzuentwickeln, damit es uns eben nicht ersetzt.
Also man muss ja ehrlich sein, es gab vor einigen Monaten eine Umfrage, wie viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland KI nutzen und es lag so bei 50%. Ich glaube, es sind inzwischen deutlich mehr. Was ist deine Erfahrung? Wie erlebst du ärztliche Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit KI und wie viele würdest du sagen, nutzen das täglich?
Die Frage ist immer, wie viele nutzen es offiziell und wie viele inoffiziell? Also diese offizielle Zahl von 50%, wie du sagst, ich glaube, es sind mittlerweile weit mehr. Ich würde sagen, schätzungsweise 80%. Selber auch eine Umfrage gemacht, die wir kürzlich publiziert haben, wo dann auch nur 20% sagen, sie fühlen sich sicher im Umgang damit und genug informiert, was natürlich ja, eine große Unsicherheit letztlich spiegelt. Und ich glaube, dass es diese zwei Lager gibt. Das eine Lager, was sagt, sie nutzen das und nutzen das täglich und möglicherweise auch mit Patientendaten und das völlig selbstverständlich. Und auf der anderen Seite, die sagen, da ist eine Unsicherheit und sie lassen lieber die Finger davon. Ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass KI etwas ist, was schon fest in unserem Alltag verankert ist und keine Zukunftsfrage ist. Und dass wir eben lernen müssen, wo steckt das drin, auf welcher Basis sind diese Modelle trainiert, die es schon in unserem Alltag gibt und wie gehen wir damit um und wo sind die Grenzen des Ganzen.
Nada, und du hast ja ein eigenes Unternehmen gegründet. Wie kam es denn dazu?
Das rührte aus der Umfrage, die ich gerade angesprochen habe. Ich wollte verstehen, wie denken Ärztinnen und Ärzte über das Thema künstliche Intelligenz? Ist das eine Angst? Ist das eine Sorge? Oder stecken da möglicherweise Wünsche hinter, die wir noch nicht so erfüllen können und die noch nicht explizit angegangen werden? Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es kein Motivationsproblem ist. Ärztinnen und Ärzte sind durchaus bereit, Zeit und Geld zu investieren, um mehr über das Thema zu lernen und sehen auch die Bedeutung des Ganzen, weil sie auch verstehen, dass künstliche Intelligenz unseren medizinischen Alltag verändert und in Zukunft noch deutlich mehr verändern wird. Und das hat mich eben dazu gebracht, diese Schulungen zu etablieren und Ärztinnen und Ärzte weiterzubilden. Und dann kommt immer ein ganz großes Thema auf, wo möglicherweise auch eine Hürde dazu besteht, sich weiterzubilden in dem Ganzen, weil viele sagen, ich bin ja überhaupt nicht technisch. So, ich will mit künstlicher Intelligenz und Programmieren und so weiter, das ist zu weit weg für mich. Und da ist ein ganz großer Punkt, den man vorab schon mal stellen muss. Man muss nicht programmieren lernen, um künstliche Intelligenz zu verstehen und zu wissen, wie man damit umgeht.
Du hast schon ganz viele Ärztinnen und Ärzte ja geschult und deswegen bist du auch die richtige Expertin, mit der wir ja zusammenarbeiten an unserer Amboss Online-Fortbildung zum Thema KI-Kompetenz. Dazu dann später noch mehr. Aber welche drei Fragen würdest du sagen, kommen garantiert in jeder Fortbildung, die dir gestellt werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Das auf drei runterzubrechen ist schwierig. Das sind immer sehr viele Fragen, die aufkommen. Eine Frage ist, welche KI kann ich jetzt schon sicher in meinem Alltag einsetzen? Eine weitere Frage ist, kann ich Laborbefunde, Bilder von Befunden hochladen von Patientinnen und Patienten? Wer haftet, wenn die KI falsch liegt? Und wenn ich noch eine vierte Frage anschließen darf, ist immer eine Frage, die irgendwie mitschwingt, wie lange bis ich ersetzt werde? Wann kann ich den Job an den Nagel hängen? Ich glaube, das ist schon immer was, was im Hintergrund mit dabei ist.
Dann lass uns nachher auch genau diese Fragen aufgreifen. Bevor wir das machen, möchte ich mit dir auf ein Thema schauen, das gerade viele Klinikgeschäftsführungen und PraxisinhaberInnen beschäftigt, nämlich den EU-AI-Act. Der EU-AI-Act ist ja das weltweit erste umfassende Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Nicht nur jetzt für die Medizin, sondern generell. Und Artikel 4 verpflichtet ja Anbieter und Betreiber von KI-Systemen sicherzustellen, dass die Menschen, die damit arbeiten, über die notwendige KI-Kompetenz verfügen. Und das betrifft ja damit auch quasi Kliniken und Praxen, die KI einsetzen. Da ist natürlich erstmal die Frage, wie viel KI steckt überhaupt schon im Gesundheitssystem und in unseren Kliniken. Und dazu habe ich auch kurz mit Professor Rainer Röhrig gesprochen, liebe Nada, vorab nämlich. Er leitet das Institut für medizinische Informatik am Uniklinikum Aachen. Er ist Vorsitzender des Vorstands der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung, also TMF, sowie Beisitzer im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, kurz GMDS. Und ich habe ihn gefragt, wie viel KI steckt eigentlich in deutschen Kliniken? Und das war seine Antwort.
KI steckt oft unsichtbar in Geräten und in Software. in der Radiologie verbessert es die Bildqualität oder weist auf bestimmte Befunde hin, auf bestimmte Strukturen hin. Beatmungsgeräte filtern Fehlalarme raus. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Dinge. Aber das fühlt sich nicht nach KI an, sondern es ist einfach Teil des Gerätes. Neu, und da sind wir noch in einer Pionierphase, ist das, worüber aber im Moment alle reden, nämlich zum Beispiel die Spracherkennung beim Arzt-Patienten-Gespräch. Wenn die Krankengeschichte automatisch aufgezeichnet wird und automatisch zu einem strukturierten Dokumentationstext wird, also zu einem Datensatz wird. Aber hier, wie gesagt, sind wir noch in einer Pionierphase und es muss sich noch zeigen, wie gut die Systeme in der Praxis wirklich sind und was sie für einen Nutzen bringen. Und als letztes gibt es noch das, was wir graue KI nennen. Die Ärztinnen und Ärzte haben natürlich Sprachmodelle wie ChatGPT, Perplexity, Gemini auf ihren Mobilgeräten, auf ihren Internetrechnern. Das heißt, sie können überall auf diese Dienste zugreifen und sie sind ubiquitär. Aber nicht nur bei Ärztinnen und Ärzten, auch bei Patientinnen und Patienten. Und hier können wir nicht sagen, das gehört zum Gesundheitswesen, aber es verändert das Gesundheitswesen und die Patienten-Arzt-Kommunikation heute schon immens und das wird sicherlich noch mehr werden.
Dem würde ich absolut zustimmen. Ich glaube tatsächlich, dass es einen sehr großen Hype darum gibt, wie viel KI möglicherweise schon jetzt auf unsere medizinischen Daten zugreift, was de facto nicht der Fall ist. Ich glaube, es gibt sehr viele sinnvolle Anwendungen, gerade in der Bildgebung, wie es sich schon seit vielen Jahren auch gibt. Das war uns früher nicht so bewusst. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren mit den Large Language Models aufgekommen. Und dann gibt es natürlich das große Thema der Regulatorik, die das Ganze mit beeinflusst. Den EU AI Act, den du vorhin schon angesprochen hast, der das Ganze ja auch nochmal gut aufteilt und einen einsortieren lässt, wenn man sich nicht abschrecken lässt und da einmal tiefer reinschaut.
Was würdest du denn sagen, was bedeutet jetzt erstmal KI-Kompetenz? Ist das überhaupt im EU AI Act klar definiert?
Es ist nicht ganz klar definiert, aber was der EU AI Act sicherlich vorgibt, ist, dass alle Betreiber und Nutzer von KI-Systemen ein Grundverständnis von Funktionsweise, Grenzen und Risiken haben müssen. Und das bedeutet, dass man als Arbeitgeber, als Nutzer dazu verpflichtet ist, letztlich seine Mitarbeitenden in KI fortzubilden. Das Maß der Kompetenz richtet sich dabei nach Kontext und Risiko und individuellen Faktoren. Und es gibt keine Zertifizierungspflicht, aber man muss eben diese Schulungen nachweisen.
Und was bedeutet das jetzt ganz konkret für Kliniken und Praxen? Also was sollten Verantwortliche, aber auch Ärztinnen und Ärzte jetzt tun?
Weiterbildung, Lernen. Wir müssen lernen, was bedeutet künstliche Intelligenz? Was sind die verschiedenen Begriffe? Womit wird künstliche Intelligenz trainiert? Was sind die Grenzen künstlicher Intelligenz? Wo liegen die Risiken? Was bedeutet das möglicherweise auch hinsichtlich meiner Kommunikation mit Patientinnen und Patienten? Was kann ich dafür nutzen? Und wo kann ich die Tools einordnen, die möglicherweise jetzt schon Teil meines Alltags sind?
Also diese Vorgabe mit den KI-Schulungen gibt es ja, glaube ich, schon seit letztem Jahr. Aber seit diesem Monat greifen quasi weitere Regelungen des EU-AI-Acts. Deswegen sozusagen ab August, ab diesem Monat besonders relevant.
Genau. Jetzt wird es letztlich so verpflichtend, dass auch Überprüfungen stattfinden können. Es gab diese Übergangsfrist. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz klar, in was für einem historischen Moment wir uns befinden. Künstliche Intelligenz ist etwas, was letztlich alle mehr oder weniger überrollt, weil die Entwicklung so schnell ist. Und wir kommen kaum hinterher. Der EU AI Act ist vor mehreren Jahren festgelegt worden. Und man merkt jetzt, dass man da doch ein bisschen dynamischer auch sein muss und möglicherweise hinterherkommen muss mit dem, wie man die Regulatorik auslegt.
Ich fand das sehr spannend. Auch ich habe ja auch hierzu nochmal mit Professor Rainer Röhrig im Vorfeld gesprochen und habe ihn gefragt, welche KI-Kompetenzen brauchen denn jetzt Ärztinnen und Ärzte wirklich? Und er sagte mir Folgendes.
Also das Wichtigste zuerst. Ärztinnen und Ärzte müssen nicht mehr über KI wissen, als man eigentlich auch in der Sendung mit der Maus erklärt hat. Das heißt, sie verstehen ja auch sonst viele Technologien nicht. Kein Arzt oder keine Ärztin kann komplett ein MRT erklären, aber sie können es sehr gut anwenden. Und ich glaube, wir müssen das genauso mit KI machen. Das heißt, sie brauchen ein Grundverständnis, wie KI funktioniert. Sie müssen verstehen, dass KI nichts versteht, sondern Wahrscheinlichkeiten berechnet. Und wenn Sie das verstanden haben, dann verstehen Sie die Grenzen des Gerätes oder der Technologie. Und Ärztinnen und Ärzte müssen halt auch die typischen Fehler kennen, die dann daraus resultieren. Also, dass KI zum Beispiel unendlich gut und smart klingt, aber trotzdem falsch liegen kann, wenn sie halluziniert. Oder KI ist eigentlich so sympathisch, weil die widerspricht nicht gerne, sondern sie bestärkt den Nutzer oder die Nutzerin in der Meinung. Das heißt, es macht es uns dadurch noch schwieriger zu erkennen, wenn wir falsch liegen. Und diesen Effekt nennen wir Psychofancy. Und wir Menschen neigen dann dazu, dem Computer letztendlich blind zu vertrauen. Also das, was wir Automation Bias nennen. Und dann kommt noch was weiteres dazu. Wir sind sehr kritisch. Aber selbst wenn wir noch so kritisch sind, wenn das Gerät immer richtig geantwortet hat, dann verlassen wir uns irgendwann darauf, auch wenn wir verstanden haben, dass das Gerät nichts verstanden hat. Das heißt, wir haben irgendwann den Effekt der erlernten Sorglosigkeit oder wie wir Kölner sagen, es hätte noch immer Jotje-Jang. Und dann wird man zunehmend unkritischer und verlässt sich auf das System, wo man es eigentlich nicht darf. Und als allerletztes müssen Ärztinnen und Ärzte wissen, was sie für eine Verantwortung haben, wie sie mit dem System umgeht. Wir haben die menschliche Letztverantwortung oder die Human Oversight, sowohl in der Ethik als auch in der Rechtsprechung jetzt mit dem EU-AI-Act. Das heißt, die ärztliche Verantwortung kann nicht an ein System abgegeben werden. Ärztinnen und Ärzte müssen die Ergebnisse der KI prüfen. Dafür müssen sie aber reflektieren, dass sie das nicht immer können. Das heißt, wenn wir wie eben das mit dem Anamnesegespräch haben, saß der Arzt selber daneben und er hat mitbekommen, was die KI erzählt hat. Das heißt, er kann prüfen, ist das, was dort ist, vollständig. Wenn ich aber sage, fass mir bitte die gesamte Patientenakte zusammen, dann kann ich das als Arzt in dieser Situation nicht auf Vollständigkeit prüfen, sondern ich muss mich darauf verlassen. Das heißt, in diesem Moment, wenn ich merke, das macht er das immer, werde ich entweder nachlässig oder ich habe den gleichen Aufwand wie vorher. Und dieses Human in the Loop oder Human Oversight, wo kann ich was machen, wo darf ich mich verlassen, wird sicherlich am schwierigsten werden, diese Kompetenz aufzubauen, damit man dann verantwortungsvoll im Klinikalltag damit umgehen kann.
Also er hat jetzt schon ganz, ganz spannende Fachtermini eingebaut, die ich eigentlich mit dir besprechen wollte. Er hat es eigentlich schon ganz gut erklärt. Möchtest du dazu noch mal was ergänzen? Also Halluzination haben wir gehört, Automation Bias. Das sind ja sicherlich auch Termini, die bei uns dann im Amboss AI-Kurs oder in unserer Kompetenzfortbildung erklärt werden, oder?
Absolut. Das ist in Teil 1 der Amboss-Fortbildung werden wir über genau diese Fachtermini sprechen. Das Thema Large Language Model ist deshalb so spannend, weil das eben genau das ist, was uns in unserem Alltag täglich begegnet, was viele von uns auch abseits der Medizin nutzen und was aus unserem Leben gar nicht mehr wegzudenken ist. Und die Large Language Models fallen in die Kategorie der generativen KI, also letztlich einer Subgruppierung des großen Themas künstliche Intelligenz, was am Ende ein Sammelbegriff ist für alle Fähigkeit oder für alle Systeme, die menschliche Fähigkeiten besitzen. Und das Wichtigste, was Herr Professor Röhrig auch gesagt hat, Large Language Models verstehen nicht, sondern rechnen Wahrscheinlichkeiten. Und genau das muss man auch in seinem Alltag verstehen. Daraus folgen nämlich alle Stärken und Schwächen dieser Modelle und eben auch die Halluzinationen, die dadurch entstehen können. Und das ist was ganz viele schockiert, die dann auch immer wieder auf mich zukommen und sagen, ja, aber da ist dann eine Quelle rausgegeben worden, die gibt's gar nicht. Aber das ist genau der Punkt. Wir müssen lernen, kritisch zu überprüfen und einzuschätzen, stimmt das, was da rausgekommen ist oder nicht. Und das bezieht sich letztlich auf alle Anwendungen, die wir dabei haben.
Ja. Das besprechen wir übrigens auch in unserem ersten Teil von dieser Amboss-Podcast-Trilogie zum Thema AI in der Medizin. Also hört da wirklich gerne mal rein. Und vielleicht an dieser Stelle darf ich auch nochmal erwähnen, wir haben ja bei Amboss unseren eigenen Chat, ja, mit dem ich sozusagen in Dialogform mit der Amboss-Wissensdatenbank interagieren kann. Und der ist so trainiert, dass er eben nicht halluziniert. Also der ist ziemlich selbstkritisch. Wenn er da mal nicht weiter weiß, ich weiß nicht, ob du das, hast du das schon mal ausprobiert?
Habe ich ausprobiert und finde ich tatsächlich ganz cool. Also ich finde das Tool super einfach zu handhaben und die Quellen, die da ausgegeben werden, ja, sind dann auch immer verlässlich.
Ja, also das ist ja auch für uns einfach mit das Wichtigste. Genau, also jetzt schauen wir aber mal auf ganz spannende Anwendungsfälle aus dem Alltag. Ich habe viele Fragen mitgebracht, Nada, und bin sehr gespannt.
Wenn ich noch einen Punkt...
Ja.
Sorry. Ich würde gerne noch einen Punkt zum Thema Bias ergänzen.
Ja.
Weil das eben so ein wichtiges Thema ist und weil das häufig aufkommt, wenn es um künstliche Intelligenz geht, aber... Ich habe ja eben schon gesagt, künstliche Intelligenz bezeichnet Fähigkeiten von Systemen, die auch wir Menschen besitzen. Und letztlich spiegelt der Bias in diesem System nur das wider, was wir auch in unserem Alltag haben und was wir auch in den Studien haben, die generell durchgeführt werden in der Medizin. Und das ist ein viel größeres Thema, als es nur auf die künstliche Intelligenz zu beschränken. Aber es muss uns natürlich immer wieder bewusst sein, dass es da auch eine große Rolle spielt.
So, lass es uns ganz konkret einmal durchgehen. Der ärztliche Alltag ist geprägt von sehr viel Dokumentationsarbeit, die uns alle nervt. Und ich habe schon oft im Bekanntenkreis gehört von Ärzten und Ärzten, die sagen, hey, aus Pragmatismus, ich habe nicht so viel Zeit, lass ich mir da helfen. Ja, von ChatGPT und Co., um mal schnell Laborbefunde natürlich geschwärzt sozusagen hochzuladen, mir bei Zusammenfassung von langen Patientenakten zu helfen und. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was man hier darf und was man nicht darf. Also fangen wir mal an mit dem Arztbrief in ein KI-Tool laden und strukturieren lassen. Geht das und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
Also vorab, das ist keine Rechtsberatung, würde ich gerne okay. sagen, aber grundsätzlich ist es natürlich so, alles, was patientenidentifizierende Daten hat, darf ich nicht in ein öffentliches Tool laden, egal welches das ist, ob es ChatGPT ist oder Claude oder auch irgendein anderes. Jetzt gibt es natürlich das Thema, was du angesprochen hast, das Schwärzen von Geburtsdatum, von Namen beispielsweise. Damit nehme ich schon personenidentifizierende Daten raus, aber das Besondere an den medizinischen Daten ist, dass die Konstellation aus gewissen Faktoren trotzdem Rückschluss lässt auf eine Person. Und entsprechend begebe ich mich da wirklich auf unsicheres Terrain, wenn ich volle Patientendaten rausgebe. Was ich natürlich machen kann, ist einen Textbaustein nehmen, so wie ich ihn gerne nutzen würde, und den in ein Large Language Model geben und sagen, optimiere mir diesen Textbaustein so, dass ich ihn besser nutzen kann oder ähnliches. Also mit Patientendaten wirklich immer extrem vorsichtig sein, eher bei allgemeinen medizinischen Fragen bleiben, natürlich dann mit richtigem Prompt Engineering und so weiter, um den Output zu verbessern, aber alles, was Patientendaten angeht, Vorsicht.
Ich würde ja auch sagen, Laborbefund ohne Namen und Geburtsdatum hat ja trotzdem so viele Parameter, dass man vielleicht sogar doch zurückschließen könnte, möglicherweise, wer dann am Ende welcher Patient gemeint ist, wenn man dann so viele Daten vergleichen könnte. Und da gibt es ja nicht nur ein Problem mit der Datenschutzverordnung, sondern ja eigentlich auch mit der Schweigepflicht, oder?
Ja, also ja, kann ich eigentlich nur bestätigen. Datenschutzgrundverordnung, Schweigepflicht. Das sind Dinge, die gehen dann natürlich mit rein und ich veröffentliche Daten, die möglicherweise auf internationalen Servern landen, was ich nicht darf.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Welche KI setzt du denn eigentlich gerne im Klinikalltag ein? Dann lernen wir vielleicht direkt noch von dir. Vielleicht hast du ja auch irgendwelche Hacks oder Tricks für uns.
Ich wünschte, wir hätten zugelassene Tools, die wir effektiv in unserem Alltag nutzen können. Gerade das Thema Dokumentation, was du angesprochen hast, ist extrem zeitaufwendig und zermürbend im Alltag. Wenn man sich so anguckt, wie viel Zeit, also bis zu 50% unserer Zeit geht täglich da drauf. Es gibt natürlich Scribing-Tools, die je nach Klinik genutzt werden können, die das Gespräch transkribieren, digitalisieren und ich kann es direkt übertragen. Wenige dieser Systeme sind unmittelbar in den Workflow integriert. Das heißt, es sind immer noch zusätzliche Klicks. Da bin ich große Kritikerin von. Aber ich hoffe, dass sich das bald ändert. Ich bin großer Fan von KI-Tools, mit denen man Informationen validiert, erfahren kann. Unter anderem den Amboss AI-Mode, den nutze ich sehr gerne, weil er natürlich auch die Möglichkeit bietet, in schöner, strukturierter Form einen Output zu generieren, sei es in Form einer Tabelle oder eines Flowcharts oder ähnliches. Und wenn es dann um Texte geht, jetzt nicht um Arztbriefe, aber um andere Texte, egal ob wissenschaftlich oder inhaltlicher Genese, dann nutze ich da auch gerne die öffentlichen Large Language Models.
Jetzt hast du den Amboss AI-Mode gerade schon erwähnt. Dabei geht es ja um medizinische Wissensrecherche. Und es gibt ja nicht nur Amboss, sondern auch noch andere Tools. Und bis vor kurzem gab es ja zum Beispiel auch noch Open Evidence. Warum steht der jetzt nicht mehr zur Verfügung? Hast du da mehr Infos?
Open Evidence hat sich dieses Jahr aus dem europäischen Markt zurückgezogen aufgrund der Regulatorik. Alles, was mit Clinical Medical Advice ist, fällt unter den EU AI Act. Und da hat Open Evidence gesagt, das möchten sie nicht machen, dieses Risiko möchten sie nicht eingehen und hat sich deshalb aus dem europäischen Raum zurückgezogen. Open Evidence ist letztlich eine Plattform, die die Möglichkeit bietet, auch medizinische Fragen zu stellen und eine Antwort auf Basis sämtlicher wissenschaftlicher Publikationen zu generieren, die entsprechend dann auch eine medizinische Validierung hat. Interessanterweise hat Open Evidence mittlerweile eine Epic-Integration und wird in den USA deswegen auch in vielen Krankenhäusern schon aktiv mitgenutzt. Und ich habe gesehen, dass Amboss das jetzt auch baut und ich bin gespannt, wann es dann in den europäischen Raum kommt.
Ja, es ist das, was du vorhin auch schon angesprochen hast mit den Scribe-Systemen. Die Zukunft liegt ja darin, dass man nicht mehr einen Tab wechseln muss, sondern kontextbasierte Antworten bekommt. Deswegen arbeiten wir an einer tiefen Integration. Das geht nicht von heute auf morgen, weil wir brauchen natürlich auch eine Zertifizierung als Medizinprodukt. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht. Und das ist das Ziel, dass quasi die gesamte Patientenreise von Beginn an, Patient landet in der Notaufnahme bis zur Entlassung, sozusagen begleitet wird von evidenzbasiertem medizinischem Fachwissen. In dem Fall, dass Amboss sozusagen kontextbasiert dann die Patientenakte mit
mitlesen kann. Und da haben wir jetzt schon ein Modell gebaut, genau das du ansprichst. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Du, aber nochmal, wenn wir jetzt vergleichen, Open Evidence hat sich ja gerade zurückgezogen aus dem europäischen Markt, aber jetzt schauen wir uns mal ChatGPT, Claude und so weiter an, die offenen Modelle. Da muss man ja sagen, die halten ja nichts ab. Da kann ich ja alle Patientendaten, wenn ich will, reingeben. Das kann man zum Beispiel beim Amboss AI Mode nicht. Da wird gleich zurückgemeldet, nein, Achtung, das sind patientenbezogene Daten. Dürfen wir nicht, wir sind noch kein Medizinprodukt. Wieso gehen die damit so offen und leger um?
Am Ende sind das Produkte, die aus den USA kommen. Da gibt es natürlich auch das große HIPAA-Thema. Aber man muss natürlich sagen, am Ende ist der Arzt oder die Person, die die Daten reingibt, derjenige, der verantwortlich ist für das, was er da tut. Und davor kann einen niemand abhalten. Genauso wie mich niemand davon abhalten kann, ein Skalpell falsch zu benutzen oder eine Intervention zu machen, die nicht indiziert ist. Und ich glaube, da muss man wirklich an den jeweiligen Anwender appellieren und sagen, es gibt ethische Kernprinzipien für die medizinische Tätigkeit und die gibt es natürlich auch für Nutzung von künstlicher Intelligenz. Ja, und da fallen so Dinge rein wie nicht schaden, das ist in jedem medizinischen Handeln relevant, das gilt genauso für die KI, Autonomie, Patienten müssen einwilligen und natürlich die Transparenz. Ich muss meinen Patienten sagen, wenn ich KI nutze, egal in welcher Form.
Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen, ein KI-Tool im Patientengespräch mitlaufen lassen, um automatisch zu dokumentieren. Was muss ich da beachten? Brauche ich also eine ausdrückliche Einwilligung der Patientin oder des Patienten?
Ich muss die Patienten darüber informieren, dass ich es tue und ich muss sie fragen, ob sie damit einverstanden sind. Ja, weil die Patienten haben natürlich auch ein Recht darauf zu sagen, dass sie nicht möchten, dass ihre Daten und insbesondere in solchen Gesprächen kommen ja durchaus auch sensible Themen zum Vorschein, Teil eines solchen Gesprächs sind, was über eine KI aufgezeichnet wird. Die Daten gehen ja irgendwo hin. Die werden ja nicht 1:1 übertragen und sind dann weg.
Ja, wo gehen die Daten denn hin? Also ChatGPT und Co. sind ja außereuropäische Anbieter und dann landen die Daten in den USA?
Die landen auf den Servern in den USA und da hat man dann natürlich keinen Einfluss drauf. Man geht das Risiko ein, dass auf Basis dieser Daten Modelle weiter trainiert werden, womit möglicherweise Patientinnen und Patienten dann nicht einverstanden sind. Da reicht es auch nicht, dem Patienten zu sagen, wissen Sie, wollen wir das Ganze nicht mal in ChatGPT eingeben, weil ich habe gelernt, was ein Large Language Model kann, sondern man muss eben auch die Folgen des Ganzen nachvollziehen können. So, was passiert mit diesen Daten, wo gehen die hin und wie geht es weiter?
Würdest du sagen, dass wir uns abhängig machen, weil es so viele außereuropäische Anbieter gibt, gerade in Zeiten von geopolitischer Instabilität, wenn die uns irgendwas abschalten, sind wir dann quasi unterlegen als Europäer, wenn das keine KI made in Germany oder Europa ist?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind schon in großen Teilen abhängig von diesen großen Playern. Das sieht man in großen Unternehmen noch viel mehr, als man das jetzt in der medizinischen Welt sieht. Ich muss sagen, als diese No-Harm-Studie rauskam und man da gesehen hat, wie die ganzen Modelle abschneiden, war ich schon extrem froh zu sehen, dass ein deutsches Unternehmen ganz vorne gestanden hat mit dem Amboss AI Mode. Ich glaube, das gibt Hoffnung für die Zukunft und ich glaube schon, dass wir da gut dabei sind aktuell, aber dass deutlich mehr oder deutlich aktiver Einfluss genommen werden muss auf die Entwicklung. Das sagt sich natürlich sehr einfach. Wenn ich das jetzt aus medizinischer Perspektive betrachte, ist das genau das, was mich dazu motiviert hat, mich so für das Thema Weiterbildung zu interessieren. Ich habe gesehen, es wird wahnsinnig viel Geld investiert in diesen Bereich. Es gibt viele Unternehmen, die tolle Tools bauen für die Klinik, aber es sind viel zu wenig Ärztinnen und Ärzte mit dabei, die aktiv diese Veränderung aktuell mitgestalten. Und ich glaube, dass wir jetzt an so einem Wendepunkt sind, wo wir dafür sorgen müssen, dass die Tools, die entwickelt werden, genau die Painpoints treffen, die uns im Alltag wirklich behindern und nicht das, was möglicherweise große Unternehmen denken, was relevant ist.
Ja, vielleicht nur ganz kurz als Einschub, weil wir das gerade angesprochen haben. Bei Amboss verfolgen wir ja auch einen bewusst anbieterunabhängigen Ansatz. Also als deutsches Unternehmen entwickeln wir unsere KI so, dass wir jederzeit die leistungsfähigsten verfügbaren Modelle quasi einsetzen können. Also sollte sich die Verfügbarkeit einzelner Modelle in Europa ändern, dann können wir sozusagen dank unserer Architektur schnell auf auch geeignete Alternativen wechseln, damit wir auch nicht in so eine Abhängigkeit kommen. Das ist uns auch ganz wichtig. Wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, wir brauchen eine Einwilligung der Patienten, wenn wir KI nutzen. Was muss ich denn als Arzt oder Ärztin eigentlich mit meinem Arbeitgeber klären, bevor ich KI-Tools im Berufsalltag einsetze, wenn sie nicht vielleicht gerade von der Klinik schon integriert sind, wie wir eingangs gehört haben, versteckt in Monitoren, EKG-Geräten, sondern vielleicht Large Language Modelle oder andere KI-Tools?
Das, was ich mit meinem Arbeitgeber auf jeden Fall klären müsste, ist, gibt es offiziell freigegebene Tools? Gibt es Tools, die in der Klinik validiert sind, was darf ich nutzen und was nicht. wo werden die Daten verarbeitet, die wir hier eingeben? Gibt es Tools, die schon integriert sind in unser System? Wofür darf ich das Ganze nutzen und wofür eben nicht? Also heißt für den klinischen Use Case oder für den wissenschaftlichen Use Case oder vielleicht für ganz andere Themen, wo ich einen Account machen kann und den vielleicht für mein privates Vergnügen nutzen kann. Wer haftet, wenn doch etwas passiert und wer ist da mein Ansprechpartner? Gibt es Datenschutzbeauftragte, mit denen ich Fragen klären darf und muss? Und vor allem, wer schult mich und wie wird die Schulung dokumentiert? Und da nochmal der Hinweis auf den EU-AI Act, eben Artikel 4.
Ja, wer haftet denn, wenn die KI einen Fehler gemacht hat?
Ja, das ist ein großes Diskussionsthema. Am Ende muss man sagen, der Arzt bleibt Letztentscheider. Da gab es ja kürzlich das Urteil zu einem einfachen Chatbot, der in das minimale Risiko fällt, der eine falsche Facharztbezeichnung ausgegeben hat aus einer Praxis. Und dann ist der Betreiber der Praxis als Verantwortlicher des Ganzen verurteilt worden. Also am Ende stehen wir da. Und ich glaube, das ist auch ganz gut für uns als Ärztinnen und Ärzte da in der Klarheit zu sein, dass wir die Anwender sind und deswegen es unsere Aufgabe ist, genau zu wissen, wie man diese Tools benutzt. Wie gesagt, nochmal genauso, wie ich lernen muss, wie ich die Hygiene richtig einhalte, Datenschutz einhalte, das Skalpell nutze und so weiter.
Ja, finde ich gut so. So schaffen wir uns hoffentlich selbst auch nicht ab, ja? Und unser Gehirn auch nicht.
Genau, und man muss sich ja überlegen, letztlich medizinische Versorgung ist ja was ich in jedem Zustand haben muss. Sei es Krieg, sei es Frieden, sei es in der Wüste, in der Antarktis oder eben in einem weit entwickelten Land. Medizin muss funktionieren, egal ob ich Internet habe oder nicht, ob ich diese Systeme habe oder nicht. Und allein deswegen wird uns KI nicht per se abschaffen.
Und wieso wirst du dann trotzdem so oft mit dieser Frage konfrontiert in deinen Kursen? Warum oder müssen wir überhaupt noch Medizin studieren? Benötigen wir noch Ärzte und Ärzte? Schaffen wir uns nicht selber ab? Also ich habe die Sorge eigentlich gar nicht.
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Aspekte, die man da sich angucken muss. Einmal gibt es die großen Menschen dieser Welt, die immer wieder sagen, dass wir in 5, 10, 15 Jahren keine Ärztinnen und Ärzte mehr brauchen, die ständig in den Schlagzeilen auftauchen. Das ist das erste Thema. Und der zweite Punkt ist, natürlich wird KI unseren Job verändern. Und das tut es ja jetzt schon. Und da kommen reale Fragen auf, wie das Thema Deskilling, Neverskilling, Misskilling. Was passiert denn mit unserer Weiterbildung? Aber wo man aufpassen muss, ist, dass diese Sorgen und Ängste nicht dazu führen, dass wir uns weniger mit dem Thema auseinandersetzen. Ganz im Gegenteil, wir müssen das Ganze jetzt angehen und das eben nicht nur für Ärztinnen und Ärzte nachholen oder diese Schulungen machen, sondern auch schauen, wie muss sich denn unser Medizinstudium verändern und wie müssen wir das anpassen, um diese Themen frühzeitig zu behandeln.
Lass uns doch da direkt nochmal tiefer einsteigen. De-Skilling oder sogar Never-Skilling gibt es auch, dass man Kompetenzen gar nicht erst aufbaut. Welche Tipps hast du hier? Weil ich denke, wir sehen alle, dass wir in gewissen Bereichen uns jetzt so auf die KI verlassen, dass wir da nicht mehr so stark unser Gehirn beanspruchen. Und die Sorge, denke ich, die ist schon wirklich berechtigt. Was hast du da für Tipps oder wie ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, dass es eine Verschiebung gibt im Mental Load. Irgendwie früher haben wir Telefonnummern auswendig gelernt. Das machen wir mittlerweile nicht mehr, weil wir das outgesourced haben auf unsere Handys. Oder zumindest ich lerne weniger Telefonnummern auswendig und erlebe das in meiner Umgebung genauso. Wenn man sich mal die Luftfahrt anschaut, Pilotinnen und Piloten sind diejenigen, die seit Jahren und Jahrzehnten künstliche Intelligenz nutzen. Wer im Flieger sitzt, weiß vielleicht gar nicht, dass eigentlich der Autopilot 90-95% aller Aufgaben übernimmt und der Pilot aber trotzdem da sein muss. Warum? Für die akuten Notfälle, für Start und Landung, um aufzupassen und verantwortlich zu sein. Entsprechend sind Pilotinnen so gut ausgebildet, wie es nur geht, um gerade für diese Notfallsituationen eingreifen zu können. Und wir gucken uns ja in der Medizin doch viel aus der Fliegerei ab und genau daran sollten wir uns auch mal weiter orientieren. Wir müssen unsere Kompetenzen, sowohl die praktischen Fertigkeiten, weiterentwickeln. Wir müssen das ohne KI machen, eine Basis bauen, bevor wir dann mit KI weiterarbeiten können. Und da gibt es einzelne Fachgesellschaften, die haben da schon Statements zu festgelegt. Die Europäische Endoskopiegesellschaft, die ESGE, hat beispielsweise ein Curriculum festgelegt, was dreiphasisch ist, wo man eben in der ersten Phase die Fähigkeiten erlernt, ohne KI zu nutzen und in dem zweiten Schritt dann KI-Kompetenzen erlernt, weil die eben explizit relevant sind und wichtig sind und auch die Grenzen des Ganzen nochmal lernen muss, bevor man dann beides zusammen nutzen kann, um eben das Maximale rauszuholen. Entsprechend glaube ich, wir müssen umdenken, wir müssen beide Fähigkeiten gut etablieren und das Ganze vielleicht sogar mit KI.
Ja, ich hatte dazu übrigens auch Professor Rainer Röhrig gefragt, wie sollte KI-Kompetenz künftig im Medizinstudium und in der Weiter- und Fortbildung verankert werden? Und er sagte dazu Folgendes.
Aus meiner Sicht deckt sich das, was dort unterrichtet werden soll, mit der Position der GMDS, dass nämlich KI nicht in einem einzigen Wahlfach untergebracht werden kann, sondern eigentlich durchgehend in das ganze Studium gehört. Das gilt eigentlich für die komplette Digitalisierung. Man braucht sicherlich am Anfang einmal die Grundlagen, die man en bloc lernen muss, aber danach macht es Sinn, überall zu gucken, wo in welchem Fach setzt man jetzt wie KI ein, um dort am praktischen Beispiel Ärztinnen und Ärzte oder zukünftige Ärztinnen und Ärzten ausbilden zu können. Zum Beispiel in der Inneren kann man Entscheidungsunterstützungssysteme für die kalkulierte Antibiotikatherapie unterrichten und dann nicht als Theorie, sondern konkret an Fällen. Und in der Weiterbildung brauchen wir ebenfalls strukturierte und vor allem praxisnahe Formate. Kurze Module, die man auch mit dem Klinikalltag vereinbaren kann und das Ganze vielleicht sogar interprofessionell mit Pflege, mit medizinisch-technischem Personal, dass man eben nicht nur eine Berufsgruppe schult, sondern auch darauf guckt, wie arbeiten alle zusammen mit KI als einem neuen Partner und wie lernt man gemeinsam damit umzugehen und lernt dann auch das neue Rollenverständnis. Und das Wichtigste ist, glaube ich, was man mitnehmen muss, es geht nicht um die Bedienung der KI. Das muss man auch schulen. Das Wichtigste ist, es geht um die Urteilsfähigkeit. Wann darf ich einem System vertrauen und wie muss ich es überprüfen oder wie kann ich es überhaupt überprüfen oder eben nicht? Und das wird eine ärztliche Kernkompetenz und die müssen wir üben.
Dem würde ich zu 100% zustimmen. Ich glaube, Medizin wird mit KI interprofessioneller, wird menschlicher, wird kommunikativer. Wir stehen alle vor der gleichen Herausforderung, dass wir eine Veränderung sehen, die wirklich alles betrifft. Wir haben eben darüber gesprochen, die Integration, eine komplette Patient Journey, von der Notaufnahme bis hin zur Entlassung, bis zum Ambulanzbesuch. Und genau das ist die Herausforderung letztlich für die Integration in die medizinische Ausbildung. Jetzt spricht Professor Rainer Röhrig aus Aachen, wo es schon lange den Modellstudiengang gibt, der sehr modular aufgebaut ist, der genau das schon seit Jahren macht, letztlich organsystembasiert zu lehren. Und das ist natürlich ideal, dann entsprechend in den jeweiligen Fachbereichen das Ganze zu integrieren. Ich glaube, wir müssen da aber eine nationale Strategie entwickeln, die man für alle nutzen kann.
Wer würde denn an sowas arbeiten, an so einer nationalen Strategie?
Ja, das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, dass man das aus den verschiedenen Fachbereichen zusammen machen muss. Also ich glaube, die GMDS ist sicherlich ein guter Ansprechpartner dafür. Ja, habe ich keine klare Antwort drauf.
Da wird bestimmt jetzt noch viel kommen und hoffentlich eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, aber auch KI-Unternehmen und Anwendern, Kliniken und. Nada, weil das jetzt auch gerade in dem Kommentar von Professor Röhrig gefallen ist, nochmal dieses Thema, wie erkenne ich eigentlich, dass meine KI sicher ist, die ich da einsetze? Also ich würde jetzt einfach ganz naiv annehmen, wenn ich jetzt in der Klinik tätig bin, in der KI schon eingesetzt wird, versteckt oder nicht versteckt, dass ich der doch blind vertrauen kann. Oder muss ich da auch noch irgendwas validieren? Also wenn das jetzt ein geprüftes Tool ist, wann muss ich denn wie vorgehen bei der KI-Prüfung?
Ich habe gelernt, egal von wem ich eine Meinung höre oder eine Empfehlung höre, sollte ich diese immer kritisch überprüfen. Und genau das Gleiche gilt natürlich für die KI. Das bedeutet, ich kann mir natürlich helfen und mir von einer KI eine Quelle rausgeben lassen, fragen lassen, wie bist du denn zu dieser Entscheidung gekommen, und die letztlich bewerten. Und da sollte ich immer überprüfen, was dabei rumgekommen ist, die entsprechenden Quellen. Wir haben darüber gesprochen, dass eine KI auch halluzinieren kann. Das heißt, diese Quellen dann auch entsprechend überprüfen und schauen, gibt es diese Publikationen wirklich? Und selbst wenn es sie gibt, passen die zu dem Thema, was ich denn da gerade abgefragt habe? Es sind letztlich mehrere Schritte, die man gehen muss. Aber man sollte eine KI wie einen zusätzlichen Experten im Raum behandeln und nicht wie eine Zauberlampe.
gut, guter Tipp. Jetzt nochmal der KI-informierte Patient. Das haben wir ja alle schon erlebt, oder? Der Patient oder die Patientin, die strahlend reinkommt und sagt, ich habe das alles schon mit ChatGPT besprochen. Also wie gehst du damit um und hast du da auch noch Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
Das kommt immer mehr und ich hatte jetzt das erste Mal das Erlebnis, dass eine Patientin gesagt hat, na, ich habe das schon alles mit ChatGPT besprochen, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. ChatGPT war super zufrieden und ich finde es total cool, wenn Patienten das Ganze mit einer KI, egal welcher, diskutieren und ich frage dann immer, okay, was haben sie denn genutzt und welches Tool und wofür und was haben Sie denn da genau reingegeben? Warum?
Professor Röhrig hat es gesagt und wir haben auch schon drüber gesprochen, die Daten, die ich reingebe oder die Frage, die ich stelle, oder anders gesagt, der Output, den ich bekomme, das, was am Ende dabei rauskommt, ist immer nur so gut wie das, was ich reingebe. Sei es sind die Daten, die ich reingegeben habe oder die Frage, die ich gestellt habe oder eben auch die Rolle, die ich dem Ganzen gegeben habe. Und das ist das, was ich dann versuche, den Patienten mit an die Hand zu geben. Weil wir können nicht verhindern, dass Patienten diese Tools nutzen. Und wir tun es ja auch. Und entsprechend versuche ich da, den Patienten etwas mit an die Hand zu geben, wie sie zu einem besseren Ergebnis kommen können. Ich weise natürlich darauf hin, dass das keine geprüften Medizinprodukte sind und dass man durchaus sehr vorsichtig damit sein muss und auch auf das Thema Datenschutz nochmal. Aber am Ende weiß ich, dass ich die Patienten nicht davon abhalten werde und versuche entsprechend diese Tools als Ally für mich zu nutzen, als Unterstützung für mich, weil ich auch davon profitiere, wenn der Patient besser vorbereitet kommt zum Gespräch, möglicherweise eine Begleitung hat, die ich nicht dauerhaft bieten kann aus einer ambulanten Behandlung heraus und eben auch Red Flags angezeigt bekommt. Eingeschränkt natürlich, es sind keine Medizinprodukte. Aber es kommt häufiger vor, dass Patienten sagen, das habe ich KI'd oder das KI ich nicht. Und
sicher.
Da kommen schon lustige Gespräche zustande.
Ja, vielleicht da noch einen letzten Tipp von dir, bevor wir dann auch gleich zum Abschluss kommen, liebe Nada. Denn das, was wir reingeben, hast du schon gesagt, bestimmt maßgeblich, was rauskommt. Also auch für uns das Thema Prompt schreiben. Hast du da noch mal einen wertvollen Tipp? Wie schreibe ich einen guten Prompt? Wo soll ich drauf achten, wenn ich es jetzt als Arzt oder Ärztin nutze?
Kontext geben. Das bedeutet, dem Modell ganz klar sagen, was kann es, wo befindet es sich, worum geht es. Wenn wir jetzt aus einer hepatologischen Ambulanz raussprechen, die Patienten, die zu mir kommen, das Modell ist ein Hepatologe, Experte für Leberzirrhose und zwar bei Patienten mit viraler Hepatitis. Patienten wollen wissen, was ihre Laborwerte bedeuten, die sie reingegeben haben, möchten gerne als Ergebnis eine Empfehlung bekommen, wie sie möglicherweise die Werte verbessern können, was die anderen Werte bedeuten, die sie noch zusätzlich mit reingegeben haben und das Ganze natürlich mit entsprechenden Referenzen hinterlegt, die überprüft werden können. Ich glaube, das ist was, was man gut mit an die Hand geben kann und was auch einfach zu verstehen ist.
Gibst du deinen Patientinnen und Patienten Tipps für einen guten Prompt? Weil es gibt ja auch die Studien, die zeigen, da hatten wir in der ersten Podcast-Folge drüber gesprochen, dass Patienten dann vielleicht eingeben, ja, ich habe jetzt die und die Symptome und ich war übrigens letzte Woche am Wochenende im Wald campen. Und dann war das sofort irgendeine zeckenassoziierte Erkrankung, war es aber gar nicht, mal ein normaler, glaube ich, Sommerinfekt. Also das ist maßgeblich entscheidend, ne, was ich reingebe. Gibst du denen da auch Tipps und sagst, toll, dass sie jetzt das alles mit ChatGPT besprochen haben, aber bedenken sie auch noch dies und jenes fürs nächste Mal?
Ja, genau. Also genau das ist das, was ich mache. Ich frage ab, was haben sie reingegeben, welche Informationen sie da preisgegeben haben, wie viel Kontext dabei war und gebe ihnen dann die Craft-Formel mit an die Hand. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber da ist eben genau das enthalten, was ich eben angesprochen habe. Kontext, Rolle, Aktion, also was soll es jetzt genau machen, in welchem Ausgabeformat möchte es gerne haben und dann eben eine gewisse Feinjustierung mit entsprechenden Quellenangaben. Und die Patienten finden das immer ganz gut und wenn die wiederkommen, dann unterhalten wir uns weiter darüber. Und es gibt Patienten, die sind natürlich besser informiert als andere, völlig klar. Aber das ist etwas, was super einfach ist, wenn man dem Patienten sagt, sagen Sie dem Modell, was es kann. So ganz einfach gesagt, dann ist das schon mal schon eine große Hilfe.
Nada, wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich jetzt nur, ich sag mal, 3 bis 5 Dinge aus dieser Folge merken sollen, welche Regeln gehören auf die persönliche KI-Checkliste jeder Ärztin und jedes Arztes? Was sollten wir ab morgen vielleicht anders machen oder umsetzen, damit wir KI sicher im Klinikalltag verwenden?
Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man in einer Einrichtung arbeitet oder selber Inhaber ist, die Regeln der eigenen Einrichtung zu kennen. Man sollte wissen, welche Tools freigegeben sind, welche erlaubt sind, wofür welche genutzt werden dürfen. Das zweite Thema, Datenschutz, Patientendaten schützen, keine patientenidentifizierenden Daten eingeben. Wir haben darüber gesprochen, das ist nicht nur Name und Geburtsdatum, sondern geht weit darüber hinaus. Patientendaten müssen anonymisiert werden, bevor sie in irgendwelche Systeme reingegeben werden. Thema 3, KI unterstützt uns nur, wird uns entsprechend nicht ersetzen, ersetzt aber auch keine ärztliche Entscheidung und Ärztinnen und Ärzte sind Letztentscheider und tragen die Verantwortung. Wir müssen die Grenzen des Ganzen kennen. Das darf man nicht vergessen. Stichwort Halluzination beispielsweise. Und dann, glaube ich, ein relevanter Punkt. Wir dürfen nicht aufhören zu lernen. Nur weil ich einmal weiß, wie ich ein Tool nutze, die entwickeln sich so schnell weiter. Wir müssen weiter lernen, weiter ausprobieren. Und das muss nicht nur im medizinischen Kontext sein. Man kann das auch zur Urlaubsplanung, zur Essensplanung und so weiter machen.
Danke dir, Nada. Noch ein Ausblick auf unseren KI-Kurs oder unsere gemeinsame Amboss-Online-Fortbildung zum Thema KI-Kompetenz. Vielleicht noch ganz kurz, was erwartet hier die User?
5 Module. Ich freue mich total drauf. Da gibt es einmal eine Einführung, wo es darum geht, KI zu verstehen, die verschiedenen Fachbegriffe, Fachtermini zu diskutieren, Potenziale und Limitationen zu diskutieren. Dann gibt es natürlich das große Thema der Regulatorik, der Rahmen und die ethischen Fragestellungen, die mit dem Ganzen assoziiert sind. Wir werden über klinische Anwendung sprechen und KI, Risiken, Herausforderungen, wie entwickelt sich der Arztberuf weiter. Und dann im letzten Teil, da freue ich mich ganz besonders drauf, ein Dialogmodell, wo wir über die Zukunft sprechen werden. Wo geht's hin? Was sind digitale Zwillinge, präventive Medizin und so weiter?
Klasse, ich freue mich sehr. Ja, das war Dr. Nada Abedin von Beust, Ärztin und Gründerin von X-Medical, Referentin unseres Amboss KI-Kompetenzkurses. Danke, dass du deine Perspektive mit uns geteilt hast, Nada. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich.
KI-Kompetenz wird immer essentieller für den Arztberuf. Genau deshalb bringen wir bei Amboss im Herbst also eine eigene Online-Fortbildung zu diesem Thema heraus. Und ja, ihr habt die Referentin gerade schon live erlebt. Nada wird euch durch den Kurs führen. Wenn also deine Klinik eine Amboss-Lizenz hat, dann ist es gut möglich, dass der Kurs darin enthalten sein wird. Frag dann einfach ab Herbst mal bei der Geschäftsführung nach. Und falls du selbst keinen Zugang über deine Klinik hast, dann wird es die Fortbildung auch einzeln gegen einen ganz fairen Preis geben. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Alle Infos findet ihr auch über folgenden Link, go.amboss.com/AI-Kurs. Dort findet sich auch eine Warteliste, auf die ihr euch setzen könnt. Dann bekommt ihr schnellstmöglich die Info, wenn der Kurs live geschaltet ist. Ihr findet auch den Link nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und ja, damit ihr nichts verpasst, meldet euch da gerne schon mal unverbindlich an bei der Warteliste. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Amboss noch nicht kennt, probiert es doch gerne einfach mal aus. Ihr könnt die App runterladen oder Amboss direkt im Desktop nutzen. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder abonniert. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.